Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Polizeiko učastvoval v sobitieto pred parlamentem na 23. srečo 24.
Eine Polizistin, die an der Demo vom Parlament in der Nacht teilnahm, erzählte BTV, dass sie verletzt wurde. Ich war in der ersten Reihe der Polizisten, die versucht haben, mehr Raum für den Bus der Abgeordneten zu schaffen. Nach dem 10. Schritt habe ich plötzlich Schläge auf mir gespürt. Ja, das war eine Nachrichtenmeldung des bulgarischen Nachrichtenkanals BTV aus dem Sommer. Der Protest in Sofia existiert schon seit dem 14. Juni und dort marschiert man täglich und fordert den Rücktritt der Regierung, Änderungen im Wahlgesetz, vorgezogene Parlamentswahlen, überhaupt neue Köpfe und auch die Social Media spielen da eine entscheidende Rolle. Aber wissen wir davon? Interessiert Sie das überhaupt jetzt hier am Lautsprecher? Dann sind Sie eigentlich genau richtig. Denn genau mit diesem Eindruck, was interessiert mich in Bulgarien, wenn dort marschiert wird, wenn demonstriert wird, bin ich nach Sarajevo gefahren zu einem Südosteuropa-Medienforum und habe da so ein paar Stimmen gesammelt, warum der Balkan, warum Südosteuropa eigentlich so ein bisschen unsexy ist. Und darüber geht's heute natürlich ausführlich in dieser Sendung thematisch. Aber zuvor werden wir noch eine Buchrezension hören von Vera Linz. Vielleicht deine wichtigste Erkenntnis nach dem Lesen von 600 Seiten eines internetkritischen Buches. Jetzt habe ich dich überfordert, weil wir haben nachher 7 Minuten dafür.
Ja, 600 Seiten ist schwer zusammenzufassen in einem Satz. Ich fand es eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Hurra-Gefühl, was ansonsten oft mit dem Internet einhergeht oder auch mit der totalen Ablehnung. Also eher so die Sicht dazwischen.
Hören wir gleich. Hm. Natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir müssen jetzt vielleicht doch mal das Buch erwähnen. Vera, neue smarte Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen. So lautet das Buch des Weißrussen Jewgeni Morozov, das in dieser Woche ja lang erwartet nun endlich auf Deutsch erschienen ist. Morozov, gerade mal 29, hat darin auf 600 Seiten seine Kritik an der, wie er schreibt, digitalen Zwangsjacke und all den Verheißungen des Internets dargelegt. Er richtet sich damit gegen fast alle, die sich in der amerikanischen Internetszene einen Namen gemacht haben. Das sorgt für einige Aufregung, denn Morozov ist zumindest gefühlt der Einzige, der so in so großem Stil mit dem Internet und seinen Verfechtern abrechnet. Und dieses Buch, Vera, hast du gelesen, 600 Seiten, Respekt.
Plus Anhang, aber den kann man überfliegen.
Also ist das Internet wirklich so breit? Wo setzt er denn mit der Kritik an?
Naja, er kritisiert den undifferenzierten Umgang mit dem Internet und eine gewisse Fanatheit in digitale Technologien. Die müsse man hinterfragen, denn sie schade der Gesellschaft, meint er. Das bringt er auch ziemlich emotional und ausführlich vor. Und das fängt schon an bei dem Begriff Internet, den er in seinem Buch grundsätzlich in Anführungszeichen setzt. Und dieses Wort Internet ist für ihn nur ein gesellschaftlich konstruiertes Konzept, das uns nichts darüber sagt, wie die Welt funktioniert. Zitat Ende.
The meaning with which I'm concerned is the one that is often invoked by activists, by technology companies, by investors.
Ja, er sagt, die Bedeutung, die mich stört, ist eine, die häufig von Aktivisten, Technologiefirmen und Investoren benutzt wird, wenn sie über das Internet reden. Sie argumentieren, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt und dass bestimmte Gesetze gegen die Grundlagen des Internets verstoßen. Oder sie sagen, dass ein bestimmtes politisches System inkompatibel sei mit diesem Netzwerk. Und was sie hier mit Internet meinen, ist eben nicht das physische Netzwerk, das Morozov natürlich nicht verneint, sondern sie meinen ein bestimmtes soziales und politisches System, das aus dem Internet hervorgegangen sei, sich sozusagen natürlich daraus ergeben habe, und er bezweifelt diese Existenz.
The very existence of this regime, or at least its natural existence.
Genau, und diese Art zu denken beschreibt er als Internetzentrismus, eine Ideologie, die dem Netz fälschlicherweise inhärente Eigenschaften zuschreibt und fordert, dass sich die Gesellschaft dem eben komplett unterwerfen muss. Und ein anderer Begriff, den er auch noch reinbringt und kritisiert, ist der Solutionismus, der also permanent nach technisch möglichen Lösungen sucht. Und praktisch bedeutet dies, dass Technik und undurchsichtige Algorithmen vorgeben, wie wir unsere Gesellschaft gestalten.
Also da bin ich jetzt so ein bisschen sprachlos. Eigentlich sagt man doch immer, das Internet ist eher gesellschaftsfördernd, vereinigend als emanzipatorisches Tool, die Gesellschaft vorantreibend. Wie genau funktionieren denn diese Gesellschaft zerstörende Mechanismen er kritisiert.
Ja, also er meint, dass unter dem Diktat des Internets und der Digitalisierung versucht wird, zunehmend gesellschaftliche Probleme, die natürlich existieren, mittels Technik zu lösen. Und das ist fatal, meint er, und zwar, wenn man zum einen den Verstand bei der Technik abgibt sozusagen und zum anderen, weil Probleme damit nicht gelöst wird, sondern man liegt meistens so ganz haarscharf daneben. Er bringt dafür auch etliche Beispiele. Ich nenne mal zwei, drei. Einmal Stichwort Verbrechensbekämpfung. Da gibt es zum Beispiel im kalifornischen Oakland ein System, das heißt ShotSpotter. Und das soll mithilfe von statistischen Überwachungsdaten Verbrechen vorhersagen und verhindern. Also anstatt zu schauen, wieso entstehen die überhaupt, versucht man also durch Vorhersage dem zuvorzukommen, dass die dann passieren und nicht die Wurzeln zu bekämpfen. Weiteres Beispiel, sehr pikant finde ich das britische Projekt BinCam. Hier meldet der Mülleimer per Smartphone an die Facebook-Gemeinde, ob ich meinen Hausmüll regelkonform trenne. Und ein drittes Beispiel, die amerikanische Website 8maps.com. Dort werden Namen von Spendern für teils heikle Petitionen aufgelistet. Diese Website ist öffentlich gemacht worden. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn man sich nicht immer in Zusammenhang gebracht werden wissen will mit bestimmten Dingen. Und das sind alles gut gemeinte Transparenzideen, die aber völlig nach hinten losgehen und auch zu einer Sozialkontrolle führen, die wir nicht wollen. Ich weiß nicht, ob du möchtest, dass der Mülleimer sozusagen immer beobachtet wird, ob du auch ordentlich den Müll trennst.
Nee, wenn es sinnvoll ist, dass er mich alarmiert, wenn ich irgendwie Papier und Plastikmüll verwechsle, kann ich mir vorstellen. Aber melden jetzt, also das halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber gibt es da nicht vielleicht auch Unterschiede von Region zu Region?
Irgendwie? Ja, man könnte vielleicht sagen, in Europa ist es vielleicht ein bisschen anders. Die Europäer sind nicht ganz so fanatisch, sage ich jetzt mal, wie die Amerikaner. Gerade die Deutschen sind ja auch sehr skeptisch in vielen Dingen, was neue Technik betrifft. Ich habe ihn das auch gefragt und er sieht das überhaupt nicht so. Also gerade in Großbritannien zum Beispiel haben wir sehr ausgefeilte Überwachungsideen und auch die Nutzung von Apps, zum Beispiel Fitness-Apps, die stehen ja auch in Deutschland hier sehr hoch im Kurs.
This is the alliance between Silicon Valley and the technocrats, with citizens somehow, you know,
being. Ja, er sagt, wir haben hier diese Allianz zwischen Technokraten und dem Silicon Valley und die Bürger stehen dem gar nicht so ablehnend gegenüber. Sie denken zum Beispiel, oh toll, jetzt gibt es eine App für mein Telefon, die mir erlaubt, dünn zu bleiben. Super, ich nehme ab. Das löst aber nicht die großen Probleme wie Fettleibigkeit und wodurch diese entsteht. Und dadurch werden keine Lebensmittelkonzerne reguliert, keine auf Kinder ausgerichtete Fastfood-Werbung verhindert. Es wird keine Infrastruktur damit gefördert, die es uns erlaubt, uns mehr zu bewegen, mehr zu Fuß zu gehen und so weiter. Und alle möglichen anderen strukturellen Lösungen werden in den Hintergrund gedrängt, während wir uns diesen technologiefreundlichen Methoden der Krisenbewältigung zuwenden.
Nun weiß ja wahrscheinlich auch Herr Morozov, dass es am Anfang einer technologischen Entwicklung immer entweder Euphorie gibt oder Ablehnung und dass sich das irgendwann mal relativiert. Also ich
Was regt ihn eigentlich? Er könnte ein bisschen gelassen bleiben dabei.
Ja, natürlich. Irgendwann ist das Internet normal und es hat sich eingependelt und auch die Gegenkräfte haben sich organisiert, die Kontrolle ist besser geworden und.
Ja, das könnte man eigentlich annehmen, würde ich auch denken. Und man muss auch sagen, er regt sich tatsächlich auch ziemlich auf, im Buch, aber auch wenn man mit ihm spricht. Und er erklärt auch, warum er sich so aufregt. Denn was ihn am meisten stört, dass in den, so ist es seine Wahrnehmung, in den bisherigen Debatten über das Internet die Protagonisten fast nie verschiedener Meinung sind. Dass sie sich gegenseitig loben und gegenseitig ihre Bücher toll besprechen und so weiter.
No one engages in Kritik. No one writes
even negative. Er sagt, niemand übt wirklich Kritik. Man schreibt noch nicht einmal negative Kritiken über die Bücher der anderen. Und bevor ich angefangen habe, das zu tun, war das völlig undenkbar. Ich halte das für lächerlich. Man kann keine richtige Debatte zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit führen, wenn alles durchweg als interessant und nützlich betrachtet wird. Und einige dieser Ideen sind weit davon entfernt, interessant zu sein. Einige absolut nicht nützlich und andere geradezu abscheulich und antidemokratisch. Und sagt er, ich habe kein Problem damit, das laut zu sagen, immer mehr Emotionen in diese Debatte zu schmuggeln, auch weil ich denke, dass ihr genau das fehlt.
I have no problem stating that because that's how most other debates about important social issues operate. So in this sense, I have no problem with smuggling more and more emotions into this, in part because I think that's what this debate needs.
Vielleicht abschließend kurze Einschätzung von mir. Ich empfehle das Buch zu lesen. Ich habe auch beobachtet, es wird ja viel über Twitter diskutiert. Er ist jetzt auf einer kurzen Reise in Deutschland. Viele interviewen ihn. Und meine Beobachtung so aus dem Bauch ist, dass die meisten, die sich über ihn aufregen, die sind, die es nicht gelesen haben, sondern die nur so einzelne Punkte sich rausgezogen haben, aber nicht die ganze Argumentation verfolgt haben. Also ich kann es empfehlen.
Ja, 656 Seiten sind es genau.
Ja, also diese 656 Seiten sind die Quellen.
24,99 € erschienen im Verlag Blessing in München in diesem Jahr. 2013 ist es gerade rausgekommen und es heißt, vielleicht sage ich den Titel nochmal, Smarte neue Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen. Und in diesem Augenblick habe ich es auch nochmal getwittert unter twitter.com Medienmagazin. Vielen Dank, Vera Linz. Und kann man das Interview irgendwie nochmal nachhören? Vielleicht auf deinem Blog, vera-linz.de?
Das kann man nochmal nachhören. Ich werde den Link twittern. Das kannst du dann retweeten, Jörg.
Okay, dankeschön. Sechs Uhr früh am Anfang der Woche. In mein Hotelzimmer in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina dringt ein religiöser Weckruf zu mir. Ich bin in einer vielleicht vergessenen Region in Europa, Bosnien-Herzegowina. Wir erinnern uns vielleicht noch alle an den Krieg, der 1995 nach 3 Jahren beendet wurde. Man sieht auch gelegentlich noch einige Einschüsse an Häusern und hört Menschen reden, die die Zeit einteilen nach vor dem Krieg und nach dem Krieg. Ich bin auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung hier beim Südosteuropa-Medienforum. Es geht um Themen wie politische Einflussnahme, Einschüchterung, Selbstzensur, bezahlte Berichterstattung, wenig Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen. Es ist ja eine Binsenweisheit und auch oft bewiesene Tatsache, eine gesunde Demokratie braucht eine starke, unabhängige Presse. Doch der Prozess ist ziemlich langwierig, gerade das in einer krisengeschüttelten Region zu begleiten und dann zum Erfolg zu führen. Zudem, die Problematik stößt bei deutschen Medien auf wenig Interesse. Deswegen habe ich Sie am Anfang gefragt, interessiert Sie das eigentlich, dass da täglich in Sofia demonstriert wird? Wenn wir ehrlich sind, tja, vielleicht haben wir es gar nicht mitbekommen, dass da seit dem 14. Juni demonstriert wird. Dann schon eher in Athen oder auf dem Tahrirplatz in Kairo. Südosteuropa ist also nicht sexy, aber wichtig. Sogar der bulgarische Botschafter, besser gesagt der deutsche Botschafter in Bulgarien, fuhr zu diesem Kongress und hat mal so die wichtigsten Probleme aus seiner Sicht dargestellt.
Erstens, das Eigentum an Medienunternehmen liegt oft in den Händen einiger weniger Unternehmer. Zum Teil werden sie Medienmogule genannt. Und hinter dem farbenfrohen Blätterwald verbergen sich in der Regel einige wenige Akteure, die jeweils einen bunten Strauß von Medien kontrollieren. So erleben wir regelmäßig, dass über bestimmte Ereignisse oder bestimmte Skandale prominent berichtet wird. Über andere berichtenswerte Ereignisse wird dagegen systematisch geschwiegen. Das führt zum Problem Nummer 2, die Medienbeeinflussung in Verbindung mit Selbstzensur. Offensichtlich wird die Themensetzung von oben orchestriert. Dadurch können wenige Akteure die öffentliche Meinung über Gebühr beeinflussen und damit politischen Einfluss ausüben. Leider üben nicht nur die Eigentümer der Medien Druck auf ihre Berichterstatter aus. Es gibt auch andere Gruppen aus Politik und Wirtschaft, zum Teil mit den Medieneigentümern vernetzt, die hinter den Kulissen ihren Einfluss geltend machen. Man kann deshalb schon von einer Art Kultur des Drucks oder besser Unkultur des Drucks auf die Journalisten und die Medienvertreter sprechen. Das dritte Problem, das ich ansprechen möchte in der hiesigen Region, scheint mir die bezahlte Berichterstattung zu sein. Viele Medien haben die Praxis entwickelt, für die Berichterstattung über bestimmte Organisationen oder über bestimmte Ereignisse ein Honorar zu fordern. Und oft kommt die Initiative auch von Firmen, die einen positiven Artikel im redaktionellen Teil der Zeitung einer kommerziellen Anzeige vorziehen. Und der Leser gewinnt dann den irrigen Eindruck, dass ein Journalist sich unvoreingenommen mit dem Thema befasst hat. Der Leser wird dabei ganz bewusst getäuscht. Und aus diesem Grund ist diese Praxis in Deutschland und in vielen anderen Ländern verboten. Verstöße dagegen werden streng sanktioniert.
Soweit der deutsche Botschafter in Sofia, Matthias Höpfner, mit seiner Einschätzung der Situation. Das war, fand ich, sehr mutig von ihm, sich da als Diplomat so dezidiert zu äußern. Ein Interview hat er ablehnen müssen, aber eher aus protokollarischen Gründen, weil deutsche Journalisten brauchen dazu eine Genehmigung vom Außenministerium, also auch eine besondere Art und Weise. Dann, ja, ich sag mal, der Einschränkungen der Pressefreiheit, aber wäre mehr Zeit gewesen, hätte er mir auch ein Interview gegeben. Das nur so als Ergänzung. Dann sprach ich mit Christina Baksanova. Sie ist Nachrichtenjournalistin und Präsentatorin des bulgarischen Fernsehens BTV. Wir haben ja am Anfang der Sendung einen kleinen Ausschnitt gehört. Das ist der größte private bulgarische Fernsehsender, gehörte mal zu Murdoch und ist jetzt in der Hand von Menschen. Da weiß man zwar, zu wem die gehören, aber so richtig weiß man es nicht. Und deswegen auch die Kritik vom Botschafter, die wir eben gerade gehört haben, dass man wenig weiß über die Eigentumsverhältnisse. Man weiß zwar vielleicht, welche Organisation dahinter steht, aber das hören wir jetzt ganz genau nochmal von Christina Baksanova. Sie spricht sehr gut Deutsch und konnte mich da so ein bisschen einführen in die bulgarische Problematik.
Es ist so, dass wir wissen, wer der Chef von einem Sender ist oder von einer Zeitung oder von einem Medium. Das Problem ist, wer hinter diesem Mann oder Frau steht und was für eine Politik ein Medium macht. Ob es um wirtschaftliche oder politische Interesse geht. Zurzeit, wir die Journalisten in Bulgarien sind unzufrieden, was im Medienbereich passiert. Wir sagen, zurzeit gibt es, die Medien stehen unter Druck wegen vieler wirtschaftlicher und politischer Interessen. Aber ich glaube, wir haben auch dieses Recht zu murmeln, aber wir haben auch diese Verantwortung, warum die Situation jetzt so aussieht. Und unsere Verantwortung ist, dass ich weiß nicht, wegen bestimmter Ängste, wir haben das Vertrauen vom Publikum verloren.
Sind das nur Ängste, also die real sind, oder ist das auch das, was der Botschafter sagt, Selbstzensur?
Ich glaube, das ist das Problem, Selbstzensur, weil das ist wirklich eine Schere im Kopf. Und meiner Meinung nach, vor ein paar Jahren, die Situation war ganz normal, muss ich sagen. Wir waren auch in einer guten Position über die Medienfreiheit und jetzt, wir haben auch die Recht und die Freiheit, kritische Fragen zu stellen. Das ist kein Problem in Bulgarien. Das Problem ist, ob wir die richtige Antwort kriegen und ob man sich setzt wirklich zu Politikern und sagt, bitte sagen Sie uns die Wahrheit. Aber was ist passiert eigentlich in Bulgarien? Wir sind jetzt in einer Medienkrise und diese Medienkrise ist gekommen, wenn die Finanzkrise im Land gekommen ist. Die Medien sind in eine schwierige Lage gekommen. Die haben nicht genug Geld, sich selbst zu finanzieren. Das bedeutet, die Auflagen sind niedrig geworden und die Werbung war nicht genug, auch für Privatmedien. Und dann sind in Medienbereiche Leute gekommen, die eigentlich nichts mit dem Beruf zu tun haben, sondern mit anderen Bereichen. Egal, ob das Pharmaindustrie ist, egal, ob das Finanzen sind oder andere Bereiche. Und diese Menschen haben versucht, auch eigene Interesse zu schaffen. Nicht nur durch Medien, auch durch Politiker. Das ist der Punkt, warum die Zuschauer dieses Vertrauen zu Medien verloren haben. Deswegen, ich sage, es ist bekannt, es ist Transparenz, wer der Chef von einem Medien ist. Aber die Frage ist, wer das Medien finanziert.
Aber das sind alles Gesetzmäßigkeiten, die wir aus anderen Ländern kennen, einschließlich der DDR. Dass, wenn die Medien intransparent sind, dass man das Vertrauen in die Medien verliert. Warum ist es so schwierig, das war auch eine Kritik hier beim Medienforum, zu vermitteln, dass die vierte Gewalt wichtig ist für eine Demokratie, dass es allen nützt. Es nützt den Finanzinvestoren, es nützt den Politikern, es nützt den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Leserinnen und Lesern und so weiter, weil dann die Gesellschaft einfach in einer besseren Balance ist. Warum ist das so schwer zu vermitteln? Warum gibt es immer wieder dieselben Fehler und dieselben Machtkämpfe? Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, das liegt an jeder Person oder an jedem Journalist an. Manche haben Angst auch um die Familie. Man muss die Familie ernähren. Wenn man ihre Arbeit verliert, dann ist es eine schwierige Situation, besonders wenn auch eine Finanzkrise ist. Manchmal man sagt, okay, das Medium ist mein Arbeitgeber, deswegen ich spiele dieses Spiel oder ich.
Aber dafür gibt es doch Lösungen. Dafür gibt es zum Beispiel Gewerkschaften, die genau das auffangen können. Solidarität unter den Journalisten, dass man die Kräfte bündelt. Das ist ja alles schon irgendein einem Land hier ausprobiert worden.
Bei uns sind die Gewerkschaften nicht so stark wie in Deutschland, besonders im Medienbereich. Wir haben eine Journalistenunion, aber eigentlich nicht richtig Gewerkschaften. Trotzdem, wir selbst als Journalisten versuchen wieder die Regeln nicht zu finden, sondern zurückzugucken. Eigentlich in den letzten Monaten, was ist passiert mit diesen Massendemonstrationen, die schon 4 Monate jeden Tag im Sofia passieren. Wir haben auch ein bisschen nachgedacht und haben gesagt, ja, jetzt die Leute auf die Straßen, die zeigen uns, die sagen, wir sind mit Mediensituation auch nicht zufrieden, weil wir denken, die Medien lügen oder folgen einer bestimmten Politik. Deswegen viele Journalisten wurden erschüttert sozusagen und die denken, ja, jetzt, wir müssen den Beruf wieder sauber machen. Und ich sage, dass zurzeit in Bulgarien einen Heilungsprozess gibt. Wir sind krank und zurzeit wir versuchen, wieder uns gesund zu machen. Und für mich das ist auch sehr spannend, weil normalerweise im Leben auch so. Man trifft verschiedene Probleme. Du bist in einer schwierigen Situation, egal ob selbst oder niemand hat sich in die Situation mitgebracht. Und dann, aber es ist wichtig, die Situation im Kopf klar zu haben und sagen, okay, jetzt aber, wir müssen unsere Prinzipien des Berufes folgen.
Kristina Baksanova, Nachrichtenjournalistin und Präsentatorin des bulgarischen Fernsehens BTV News. Und nach dem Serviceblock hören wir mal die Sicht zweier deutscher Journalisten, warum es möglicherweise auch so schwierig ist, Themen aus dieser Region, aus der Balkanregion Südosteuropa in die deutschen Medien zu bekommen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und weiter mit dem Südosteuropa Medienforum, unter anderem veranstaltet von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und dies ist hier ein Lied, was in Bulgarien eine starke Bedeutung hat. Es ist sozusagen das Lied der Protestbewegung zurzeit in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Minimum Stress. Die Leute suchen nach Veränderungen, nach dem politischen Wandel. Es wird die Stadt Sofia beschrieben mit Stichwörtern, wo die Proteste stattfinden. Es gibt einen Aufruf, herauszukommen, zu demonstrieren. Die Freiheit sei heimatlos. Sie hat keine Adresse. Wir binden uns nicht, möchten, dass sich die Sachen einfach nur ändern, dass es Werte in der Politik gibt und dass wir das zusammen schaffen. Der Charakter dieser Musik ist sehr friedlich, weil auch die Proteste sehr friedlich sind. Wie ein Spaziergang. Begann ja im Sommer, deswegen wahrscheinlich auch diese Reggae-Rhythmen. Also ein bisschen chillig, die Demo in Sofia. Friedlich, positiv, intelligent, die friedliche Revolution von Bulgarien. Haben wir da ehrlich von gewusst? Also ich wirklich zum ersten Mal, als ich bei diesem Kongress war, gebe ich gerne zu und bin aber nicht jemand, der jetzt sagt, also dass ich mich nicht für die Welt interessieren würde. Woran liegt das vielleicht? Vielleicht haben die deutschen Medien so eine Art Filter und wir kriegen wahrscheinlich in diesem Nachrichtenrauschen dann Höhepunkte serviert. Also Obama ist natürlich viel wichtiger als Albanien oder dann auch eben Bulgarien, obwohl das ein Urlaubsland vieler Deutscher ist und war vor allen Dingen gerade in der Region, wo Radio 1 hier abstrahlt. Was interessiert aber einen Korrespondenten, sich gerade in Sofia anzusiedeln? Ich sprach darüber mit Frank Höfling, freier Südosteuropa-Korrespondent in Sofia. Und warum, meint er, ist es das wichtig, dort zu sein als Korrespondent?
Insgesamt Osteuropa ist für Deutschland, für Europa insgesamt, glaube ich, extrem wichtig. Es ist wichtig für Deutschland, weil es ein großer Handelspartner ist, ein wichtiger Handelspartner ist. Es ist aber auch wichtig für Gesamteuropa, weil im Zweifel auch dieses Quo Vadis Europa sich daran entscheidet, wie sich diese Länder entwickeln und in welche Richtung sie sich entwickeln, weil sie alle noch nicht ausgereifte, ausentwickelte europäische, im klassischen Sinne, Demokratien sind. In all diesen Ländern gibt es nach wie vor sozusagen nicht, eine nicht ausgeschlossene Möglichkeit, sich von diesem jetzt eingeschlagenen Weg auch wieder abzukehren. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig und deswegen sollten wir einfach viel mehr auch über diese Länder wissen.
Das kann ich intellektuell alles nachvollziehen. Ja. Selbst wenn jetzt deutsche Fernseh- und Rundfunkstationen regelmäßiger über Bulgarien berichten würden, glaube ich, wird das nicht so im kaufmännischen heißt das Sinne nachgefragt. Also es gibt offenbar eine emotionale Blockade, sich solche Sachen anzugucken und sich mit den Problemen von Ländern zu beschäftigen, die weit weg sind, auch kulturell weit weg sind oder weit weg zu sein scheinen. Und dadurch bedingt sich das, dass die Medien sagen, na, wenn das Interesse nicht so da ist, berichten wir auch weniger. Und dann gibt es so eine Spirale nach unten. Aber wie könnte man denn jetzt mit vielleicht auch welchem Trick sozusagen einerseits die Neugier wecken, andererseits aber auch dann das Publikum erziehen, ist jetzt ein sehr großer Begriff, aber neugierig machen auf dieses Land?
Ich glaube, deswegen da widerspreche ich an der Stelle. Ich glaube, es gar nicht mal das Problem ist, dass es die Leute nicht interessiert. Was sie nicht interessiert, sind Geschichten von fernen Ländern, die schlecht erzählt sind. Und ich glaube, ganz ehrlich, und da betreibe ich jetzt mal ein bisschen Kollegenschelte, ich glaube, gerade Südosteuropa, die Berichterstattung ist, da ist, auch weil es von Wien aus gemacht worden ist, weil es aus der Distanz gemacht worden ist, weil die Leute, und Wien ist heute noch viel weniger als sozusagen zu damaligen sozialistischen Zeiten, Wien ist heute sehr viel weniger Balkan und sehr viel weniger Lebensgefühl von dem, was ich dort erlebe, das habe ich in Wien nicht. Das heißt, mein Eindruck ist der, dass sehr viele Geschichten gemacht worden sind, die sozusagen uninteressant waren, die Pflichtberichterstattung war, die an der Oberfläche sich bewegt haben. Aber wenn, auch aus meinen persönlichen Gesprächen mit Leuten, einfach mit Freunden, wenn ich in Berlin bin, die saugen das auf, wenn es spannende, gut erzählte Geschichten sind. Das ist der Trick.
Frank Höfling, freier Südosteuropa-Korrespondent mit jetzigem Sitz in Sofia. Beim Medienforum Südosteuropa in Sarajevo getroffen, genauso wie Werner Lange, manchen bekannt vom Medienmagazin, hat jetzt so ein bisschen seinen Berichtsschwerpunkt gerade auf Südosteuropa verlagert, natürlich mit auch einem Schwergewicht auf Medien. Und auch ich fragte ihn, was denn möglicherweise die Ursache dafür ist, dass wir es in Deutschland doch ein bisschen uns schwer tun, gerade so Balkan, Südosteuropa in die Medien zu bekommen.
Wahrscheinlich ist es das, man kennt bestimmte Dinge, baut auf bestimmten Dingen seine Gedankenprozesse auf. In Osteuropa ist es häufig so, dass man bei vielen Dingen neu anfangen muss zu denken. Die Gesellschaften haben ein größeren Transformationsprozess hinter sich als westliche Staaten. Das heißt, man kennt sich eigentlich mit der Geschichte des letzten, vorletzten Jahrhunderts nicht aus. Man weiß nicht, was für eine Historie diese Länder haben. Und man weiß auch nicht, wie die Zusammenhänge in den Ländern tatsächlich funktionieren. Man kennt ja nicht einmal die Geschichte untereinander. Bulgarien, Serbien, Ungarn, Rumänien, die Völker sind dort vermischt. Sie haben andere Sichtweisen auf die Geschichte. Sie haben andere Prioritäten bei der Zusammensetzung, sagen wir mal, der befreundeten Nationen. Es ist nicht so wie im Westen, wo wir uns daran gewöhnt haben. Wir sind eine Wertegemeinschaft, wir gehören zusammen. Wir haben diese Wertegemeinschaft eigentlich ganz Europa zur Verfügung gestellt. Alle finden das gut, was der Westen bzw. Mitteleuropa daraus gemacht hat. Aber die Länder brauchen eben auch ein bisschen Zeit, um ihre Geschichten erzählen zu können. Und wem sollen sie die Geschichten erzählen? Natürlich uns. Wir wollen diese Geschichten ja eigentlich haben. Aber wir trauen uns nicht richtig dran, weil wir wissen nicht genau, wo wir unterscheiden sollen zwischen Gut und Böse.
Sie trauen sich jetzt, Sie haben ein Büro in Sofia eröffnet und berichten jetzt verstärkt für interessierte Medien. War es schwer, diese dafür dann tatsächlich zu gewinnen oder sind Sie auf offene Türen gestoßen?
Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Umso höher die Hierarchien sind, umso aufgeschlossener sind die Leute. Weil natürlich die, sagen wir mal, die höheren Hierarchien auch mehr auch mit den Leuten aus Osteuropa zu tun haben. Und natürlich sind diese Leute da dann auch interessierter, weil wo begegnet uns das in unserem tatsächlichen Leben? Wo sind die Anknüpfungspunkte, die uns auch berühren, wenn eine Wahl in Rumänien stattfindet? Das ist etwas anderes als in Belgien. Welcher Redakteur ist wirklich interessiert? Das ist ein bisschen so das Problem. Wenn man aufgeschlossene Redakteure hat, dann muss man trotzdem mit denen jeweils absprechen, in welchem Zusammenhang man das Ganze bringt, sodass es auch für den normalen Zuschauer, für den normalen Zuhörer, auch für den Leser zu erschließen ist, was dort eigentlich gemacht wird.
Aber Redakteure begründen das sehr gern damit, dass das Interesse eher westlich orientiert ist in Deutschland, als tatsächlich gen Osten zu gucken, dass das Thema unsexy sei, dass es langweilig ist, dass man so viel erklären muss, eben die ganzen geschichtlichen Zusammenhänge, um etwas verständlich zu machen, und dass das wieder mit der Sendezeit nicht kompatibel ist, und dann lässt man es ganz. Gibt es dennoch Argumente, die dann letzten Endes dazu führen, dass man dann doch ins Programm kommt?
Ja, natürlich, man muss einfach diese Geschichten erzählen. Man muss die Geschichten, die man eigentlich fürs Programm hat, natürlich auch erstmal den Redaktionen erzählen. Auch sie lesen ja wenig darüber. Im Großen und Ganzen gibt es so eine Patina oder so einen Grauschleier über den Osten. Wer dort einmal hinfährt und sich ein bisschen Zeit nimmt oder das Glück hat, durch einen Beruf dort hingespült worden zu sein, sozusagen. Es gibt ja nur wenige, die sich dafür frei entschieden haben, dorthin zu gehen. Die sind dann fast durch die Bank begeistert, was es dort alles gibt an Historie, an Landschaften. Wir kennen alle Mittelgebirge in Europa und wir kennen auch die Namen dieser vielen Landschaften. Die Karpaten, die Walachei, Transsilvanien, dieser Begriff Balkan. Aber die meisten Leute wissen nicht mal, dass es ein Gebirge ist. Und wenn man das erstmal erzählen kann, dann sind die Leute begeistert. Das ist immer so.
Werner Lange, Journalist mit jetzt Schwerpunkt Südosteuropa. Kennen wir eigentlich bosnische Musik zum Beispiel? Sarajevo, die größte Stadt Bosnien-Herzegowinas. Von dort kommt Laka, aufgenommen übrigens in Kroatien. Ich sagte ja eingangs, das Southeast Europe Media Forum ist in Sarajevo gemacht worden mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber auch der mitteleuropäischen Initiative CEI und SEMO, die Southeast Europe Media Organization. Aber ich konnte in Sarajevo Christian Spahr fragen. Er ist der Leiter des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung. Warum sich die Konrad-Adenauer-Stiftung überhaupt da engagiert?
Südosteuropa ist ja eine sehr hybride und interessante Region, wo einige Länder schon Mitglied der EU sind und andere darauf warten, Mitglied der EU zu werden. Und im Zuge dieses Transformationsprozesses bei der Demokratisierung ist natürlich zum einen der funktionierende Rechtsstaat wichtig und zum anderen aber auch die Medienlandschaft. Das heißt, es muss Medien geben, die ihre Kontrollfunktion und auch ihre Erklärungsfunktion für Politik ernst nehmen. Und das wollen wir begleiten.
Aber warum? Mit welcher Absicht?
Die Überlegung dahinter ist, dass es insgesamt Europa besser gehen wird, wenn diese Länder schnell in europäische Strukturen integriert werden. Und europäische Errungenschaften beziehen sich ja nicht nur auf freie Grenzen, sondern es bezieht sich auch auf solche gesellschaftlichen Dinge wie die Medienentwicklung.
Aber nun kann ich mir vorstellen, dass die Völker sagen, also wir brauchen jetzt keine deutsche Hilfe, da funktioniert auch nicht alles richtig. Was sind denn die Gründe dafür, dass sie auf Partner stoßen, die sie auch immer wieder einladen und auch zu solchen Konferenzen im Hintergrund ja haben? Sie organisieren das ja auch, sie geben Geld, sie werten das dann auch noch aus, und es ist ja mit einer gewissen Nachhaltigkeit verbunden.
Man muss natürlich sehen, dass in Deutschland die Demokratieentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch eine ganze Zeit lang gedauert hat. Und da hatten wir auch Partner aus Amerika und anderswo, die uns dabei geholfen haben. Ich glaube, das muss man auch im Hintergrund immer wieder mitsehen. Die Herangehensweise ist nicht, dass wir sagen, wir haben hier ein Rezept aus Deutschland und das wenden wir jetzt auf alle südosteuropäischen Länder an. Aber wir geben natürlich Anregungen. Also zum Beispiel, wenn es um die Mediengesellschaft Gesetzgebung gibt. Ja, dann fragen uns Partner in den Ländern, ja, wie ist das eigentlich in Deutschland geregelt? Und dann nennen wir solche Beispiele und vielleicht kann das eine oder andere übernommen werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für bestimmte Bereiche der Journalistenausbildung, das gilt für bestimmte Bereiche der Selbstregulierung. Und uns ist es wichtig, dass wir also zum einen Know-how weitergeben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in Deutschland, aber auf der anderen Seite auch den Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern Südosteuropas fördern. Denn oft sind die Leute sich in ihren beruflichen Hintergründen und auch teilweise von den Kulturen her ähnlicher, als sie manchmal denken. Sie haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen und da ist es auch sinnvoll, wenn wir als regionales Programm, das Medienprogramm bezieht sich auf 10 Länder, eben auch die Experten aus der Region zusammenbringen.
Kann man das, wenn man jetzt dieses Interview hört und vielleicht Interesse hat, irgendwo nachlesen? Gibt es so etwas wie eine Medienplattform der Konrad-Adenauer-Stiftung?
Also die deutschen Stiftungen im Ausland und auch das Medienprogramm der Adenauer-Stiftung haben ja auf der einen Seite die Funktion, Experten zusammenzubringen, auch ein Stück weit deutsche Erfahrungen weiterzugeben und den internationalen Dialog zu pflegen. Und wir sind natürlich auch damit gedruckten Publikationen und auch im Internet vertreten. Bis jetzt ist das in erster Linie über die Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo Sie also zum Beispiel dann politische Analysen finden, wo Sie Materialien finden, wo wir auch Experten aus der Region zu Veranstaltungen einladen. Und in Zukunft, glaube ich, werden wir da noch mehr im Internet machen. Das heißt, dass unser Ziel wird sein, eine Plattform zu schaffen, die für alle Medienexperten und Journalisten in der Region als Orientierung dient, wo man auf einen Klick Informationen zur Medienlandschaft der einzelnen Länder findet, eine Art Medienatlas, aber auch ein Terminkalender mit Konferenzen und so etwas wie Toolkits oder Handreichungen für Journalisten, zum Beispiel im Bereich der investigativen Recherche.
Wie messen Sie den Erfolg? Weil ich habe so den Eindruck gehabt bei diesem Kongress, dass die Medienverhältnisse zwar unterschiedlich sind in den einzelnen Ländern, aber doch ziemlich frustrierend. Also was da wieder an Geschichten erzählt wurde über politische Beeinflussung, über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, über gewalttätige Überfälle, da kann man fast denken, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was die Konrad-Adenauer-Stiftung da leisten kann.
Also es ist natürlich eine Arbeit, die langfristig angelegt ist und wir dürfen nicht die Illusion haben, dass wir als Experten aus Westeuropa oder Mitteleuropa in kürzester Zeit die Verhältnisse komplett drehen können. Das ist auch nicht die Absicht. Die Absicht ist vielmehr, gute Anregungen zu geben, gute Beispiele herauszustellen, denn obwohl wir Defizite im Bereich der Medienfreiheit haben und auch der Medienvielfalt, gibt es immer wieder einzelne Journalisten, die mutig Themen anpacken, die investigativ recherchieren und denen möchten wir auch ein Podium geben. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir auch in der Region mit Partnern zusammen Journalistenpreise verleihen. Und vielleicht kommt es insbesondere auch darauf an, alle Player in dem Gebiet an einen Tisch zu bringen. Das heißt, dass wir nicht nur mit Journalisten reden, sondern dass wir auch mit Medienwissenschaftlern sprechen, dass wir auch die anderen Interessengruppen im Medienbereich an einen Tisch bringen, also Journalistenorganisationen, Medieneigentümer, ganz wichtig, und Politiker. Also ich glaube, der Schlüssel zu einer Änderung der Verhältnisse liegt ganz oft bei den Politikern und auch bei den Medieneigentümern. Und da ist insgesamt noch nicht so die Erkenntnis verbreitet, dass es am Ende dem Vertrauen für alle nutzt und auch vielleicht dem geschäftlichen Erfolg für alle nutzt, wenn man sich an gemeinsame Regeln hält, also professionelle und ethische Regeln im Medienbereich.
Aber Sie persönlich haben keine Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass Regierungen oder Organisationen Ihrer Länder, in denen Sie tätig sind, Sie verdächtigen, hier die Tätigkeit irgendwelcher Geheimdienste zu machen, wie ja auch Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung schon erleben mussten, dass sie eingesperrt wurden.
Da ist die Situation in Südosteuropa völlig anders als etwa in Ägypten oder auch in Russland. Das sind ja die Fälle, die Sie angesprochen haben. In Südosteuropa wird der Beitrag der deutschen Stiftungen, aber auch anderer Organisationen aus der westlichen Welt im Allgemeinen sehr willkommen geheißen. Ja, die Türen stehen weit offen und es wird im Regelfall von den meisten als ein willkommener Beitrag zur europäischen Integration verstanden, als eine Hilfe. Und das macht unsere Arbeit natürlich leichter als in vielen anderen Regionen der Welt, wenn man jetzt etwa an tatsächliche Krisengebiete denkt. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und ich glaube, dass der Beitrag der Stiftungen da auch sehr geschätzt wird. Das wird uns immer wieder gesagt.
Christian Spahr, Leiter des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und damit herzlich willkommen im Podcast Bonustrack. Sie hören die vollständige Keynote des deutschen Botschafters in Bulgarien, Matthias Höpfner, und zuvor ein Interview mit einem deutschen Teilnehmer des Southeast Europe Media Forums, den ich fragte, warum er eigentlich mit dabei sei. Er stellt sich selbst vor.
Ich heiße Florian Nehm, bin bei der Axel Springer AG zuständig für das Nachhaltigkeitsmanagement und für die Reguliererbeziehungen in Brüssel, europäische Regulierung. Die Axel Springer AG ist beteiligt an einer Joint Venture, Rignier Axel Springer AG mit Sitz in Zürich. Und diese Rignier Axel Springer AG ist beteiligt an, beziehungsweise eigener Hauptgesellschafter, einer Reihe von Medienunternehmen in Polen und Tschechien, Slowakei und Serbien. In Serbien gibt Rignier Axel Springer die Zeitung Blitz und Allo und die Wochenzeitung Nin heraus, sehr erfolgreich. Und deshalb sind wir interessiert natürlich an den Entwicklungen bezüglich Pressefreiheit, bezüglich Medienregulierung, bezüglich Schutz geistigen Eigentums, bezüglich Bekämpfung von Internetpiraterie bei journalistischen Inhalten, bezüglich Transparenz von eigener Verhältnissen. Es wurde in der Konferenz mehrfach angesprochen, dass in vielen Ländern, so auch in Serbien, bei den meisten Zeitungen und Zeitschriften nicht bekannt ist, wer die wirklichen Eigner sind. Das sind alles Anliegen, die wir als journalistische Unternehmer, als verlegerische Unternehmer und Internetunternehmer in Serbien haben, beziehungsweise unsere Beteiligung Rignier Axel Springer hat. Und deshalb ist es sehr interessant, bei einer Konferenz wie dieser aus der ganzen Region Stimmen und Einsichten, Kontakte, Informationen und Trends mitzubekommen, für die man sonst enorm viel rumreisen müsste. Hier hat man sie an einem Ort unter einem Dach.
Ein mazedonischer Journalist hat festgestellt, dass Pressefreiheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit eine Korrelation eingeht, insofern, dass man sagt, Pressefreiheit ist nur möglich, wenn man auch wirtschaftlich stabil agiert. Ich nehme mal an, wenn Sie mit Rignier zusammen so etwas machen, anders als der Watz-Konzern, der sich ja inzwischen zurückgezogen hat, dass Sie sehr genau darauf achten, dass die Blätter tatsächlich in diesem Markt stabil bleiben. Inwieweit ist die Pressefreiheit aber dennoch für Sie ein Problem oder können Sie drucken, was Sie wollen?
Ja, das ist der höchsten Güter für jeden Zeitungsverleger, ist die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit gegenüber den Lesern. Und wenn Leser das Gefühl bekommen, oder Internet-User das Gefühl bekommen, dass da mit einem halben Auge, blinden Auge oder ein Teil der Nachrichten oder relevanten Informationen vorenthalten werden, dann verliert der Leser das Interesse. Deshalb ist Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit ganz besonders, ein besonders wichtiges und hohes Gut für journalistische Unternehmen. Das gilt genauso für Blitz, Allo und Nin. Deshalb ist die Modernisierung der Pressegesetze in Serbien sehr wichtig. Und deshalb setzen wir uns gerade im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit der Europäischen Union dafür ein, dass auf die Modernisierung der Pressegesetze sehr geachtet wird. Und deshalb engagieren sich die Kollegen von Rignier Axel Springer in Serbien auch im Verband der serbischen Presseverleger für diese Fragen. Also Transparenz und Schutz geistigen Eigentums und was es derer weiterer gibt. Auch natürlich Achtung, dass solche Gedanken wie Lizenzierung und Erlaubnisvorbehalte für Zeitungen oder Internet-Websites eben nicht stattfinden.
Aber das klingt so ein bisschen diplomatisch, was Sie so erzählen. Gibt es nicht wirklich gravierende Verwerfungen, gerade was so den politischen Druck von, ich sag mal jetzt auch aus Serbien, weil sind auch andere Länder betroffen, dass die möglicherweise auf ihre Publikation irgendwie Druck ausüben? Oder findet das nicht statt, weil sie sozusagen vom Ausland her eine gewisse Verantwortung für die Blätter haben?
Chefredakteure, und der müsste hier gefragt werden, bekommen sicher immer wieder Anrufe, überall. Wahrscheinlich auch die Radioredakteure in Berlin vom RBB. Wichtig ist nur das Rückgrat, das dann ein Chefredakteur hat und haben kann. Die Tatsache, dass Anrufe kommen, mal von Anzeigenkunden, die unglücklich sind, mal aus der Politik, mal vom Sport, mal ganz normale Leser die oder Zuhörer, gehört nun zum ganz normalen und wichtigen Kontakt und Dialog von Redaktionen. Wichtig ist nur, dass das Rückgrat, die Möglichkeit, dann den eigenen Überzeugungen als Chefredakteur zu folgen, dass diese Möglichkeit im Unternehmen, in einem journalistischen Unternehmen gegeben ist.
Ja, dann frage ich mal anders. Braucht man in Serbien ein stärkeres Rückgrat als in Deutschland?
Man braucht ein starkes Rückgrat. Dieses wird manchmal mehr und manchmal weniger gefordert. Aber auch in Deutschland und auch in Mitteleuropa gibt es Ansinnen von Anzeigenkunden, auch Ansinnen aus der Politik. Und je nachdem, wie wirtschaftlich erfolgreich ein journalistisches Unternehmen ist, hat das Einfluss auf die Stärke des Rückgrats. Sie kennen Fälle, in denen Anzeigenkunden von großen Publikationen abgesprungen sind. Und die Redaktion hat das durchgehalten. Das geht nur, wenn die Redaktion oder das journalistische Unternehmen eben auf festen Füßen steht. Wenn es anfängt zu wackeln, wenn das die Kasse gefährdet, dann wird auch die journalistische Unabhängigkeit gefährdet. Deshalb setzen wir uns so dafür ein, alle Verleger in Europa dafür ein, dass der Schutz geistigen Eigentums, gerade im Internet, Leistungsschutzrecht ist hier ein Stichwort, durchgesetzt wird. Denn wir können unser eigentliches Gut, journalistische Inhalte, nicht verschenken. Wir brauchen eine Kasse dafür und an der Kasse entscheidet sich, wie erfolgreich und dann eben auch, wie unabhängig ein Medium sein kann.
Florian Nehm, Leiter des Referats Nachhaltigkeit und EU-Angelegenheiten der Axel Springer AG. Und jetzt, wie angekündigt, der Vortrag des deutschen Botschafters in Bulgarien, Matthias Höpfner.
Das Thema der Freiheit und der Unabhängigkeit der Medien und insbesondere auch die Frage der Transparenz des Eigentums an Medien, das ist auch in meinem Gastland Bulgarien ein Thema von großer Bedeutung. Und die deutsche Botschaft, die ich in Sofia leite, arbeitet daher vor Ort auch sehr eng mit dem Sofiota-Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung und speziell mit Herrn Spahr dort zusammen. Wir haben gestern schon gehört, dass die Situation der Medien in Südosteuropa von grundlegender Bedeutung für die Festigung demokratischer Strukturen in der Region ist. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade in der letzten Zeit es auch einige Entwicklungen in der Medienlandschaft gibt, die Anlass zur Besorgnis geben und dass zum Teil sogar Rückschritte zu beklagen sind, die die Pressefreiheit auf dem Balkan gefährden. Meine Damen und Herren, wenn die Konzentration im Mediensektor hoch und die Eigentumsverhältnisse intransparent sind, wenn die Medien abhängig sind von wenigen wirtschaftlich einflussreichen Personen, dann ist die Demokratie gefährdet. Demokratie bedeutet, dass das Staatsschiff, wenn ich es einmal in die Sprache der Seefahrt übersetze, dass das Staatsschiff nicht von einem einzelnen Steuermann oder einer Gruppe von Offizieren eigenmächtig gelenkt wird. Demokratie bedeutet, dass jeder das Recht haben muss, über den Kurs des Schiffes mitzuentscheiden. Nicht jeder hat aber die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Situation an Bord genau zu machen. Und wer nicht selbst dabei ist, muss sich eben auf Vermittler verlassen können. Und das sind in der modernen Mediendemokratie eben zum großen Teil die Medien. Medien sind damit quasi das Lebenselixier der modernen Demokratie. Und nur mit Unterstützung der Medien kann die Demokratie funktionieren. Wenn die Vermittlung und die Einordnung von politischen Vorgängen durch die Medien funktioniert, dann wird sich selbst ein System mit autokratischen oder oligarchischen Strukturen irgendwann demokratisieren. Aber es ist eben auch umgekehrt. Wenn die Medien nicht funktionieren, dann wird jedes Land seine demokratischen Errungenschaften nach und nach verlieren, auch wenn vielleicht dann noch eine demokratische Fassade bestehen bleibt. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns vor diesem Hintergrund heute Morgen nochmals einen gemeinsamen Blick auf die Situation der Medien in Südosteuropa werfen. Und wir haben ja gestern schon sehr eindrückliche Statements dazu hier gehört. Aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, zuletzt etwa mit dem Leiter der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, Herrn Mier, habe ich erfahren, dass die Situation in den verschiedenen Ländern Südosteuropas durchaus vergleichbar ist, wenn auch in den einzelnen Ländern natürlich in deutlich unterschiedlicher Intensität. Einige Entwicklungen geben meines Erachtens in besonderem Maß Anlass zur Sorge, und ich möchte hier vor allem auf drei Probleme hinweisen, die mir ja eigentlich typisch für die gesamte Region erscheinen. Erstens, das Eigentum an Medienunternehmen liegt oft in den Händen einiger weniger Unternehmer. Zum Teil werden sie Medienmogule genannt. Und hinter dem farbenfrohen Blätterwald verbergen sich in der Regel einige wenige Akteure, die jeweils einen bunten Strauß von Medien kontrollieren. Die Eigentumsverhältnisse sind also zum Teil nicht transparent, und für Außenstehende ist es nicht ersichtlich, wer hinter welchem Medium steckt. Die scheinbare Medienvielfalt hält also einem näheren Blick nicht stand. So erleben wir regelmäßig, dass über bestimmte Ereignisse oder bestimmte Skandale prominent berichtet wird. Über andere berichtenswerte Ereignisse wird dagegen systematisch geschwiegen. Bestimmte Mediengruppen kommentieren bestimmte Entwicklungen einheitlich oder verschweigen sie völlig. Und das führt zum Problem Nummer zwei: die Medienbeeinflussung in Verbindung mit Selbstzensur. Offensichtlich wird die Themensetzung von oben orchestriert. Dadurch können wenige Akteure die öffentliche Meinung über Gebühr beeinflussen und damit politischen Einfluss ausüben. Und das wirft dann natürlich kein gutes Bild auf die Medienvielfalt. Leider üben nicht nur die Eigentümer der Medien Druck auf ihre Berichterstatter aus. Es gibt auch andere Gruppen aus Politik und Wirtschaft, zum Teil mit den Medieneigentümern vernetzt, die hinter den Kulissen ihren Einfluss geltend machen. Man kann deshalb schon von einer Art Kultur des Drucks oder besser Unkultur des Drucks auf die Journalisten und die Medienvertreter sprechen. Die Kanäle dafür sind gut etabliert. Ein Anruf eines Politikers oder der Hinweis eines wichtigen Anzeigenkunden genügen, um unangenehme Themen in den Hintergrund treten zu lassen. Und das ist dann ein untrügliches Zeichen für das Versagen des Systems. Viele Journalisten wissen, dass es diese Form des Drucks gibt und sie beziehen das in ihre Überlegungen ein, wenn sie entscheiden, worüber sie berichten oder worüber sie eben auch nicht berichten. Ich gestehe zu, dass es solche Vorkommnisse natürlich auch anderswo, einschließlich in Deutschland, gibt. Aber das Phänomen der Medienbeeinflussung und der Selbstzensur scheint mir doch in der Balkanregion weiter verbreitet zu sein als bei uns. Ein weiteres, das dritte Problem, das ich ansprechen möchte in der hiesigen Region, scheint mir die bezahlte Berichterstattung zu sein. Viele Medien haben die Praxis entwickelt, für die Berichterstattung über bestimmte Organisationen oder über bestimmte Ereignisse ein Honorar zu fordern. Und oft kommt die Initiative auch von Firmen, die einen positiven Artikel im redaktionellen Teil der Zeitung einer kommerziellen Anzeige vorziehen. Und der Leser gewinnt dann den irrigen Eindruck, dass ein Journalist sich unvoreingenommen mit dem Thema befasst hat. Der Leser wird dabei ganz bewusst getäuscht. Und aus diesem Grund ist diese Praxis in Deutschland und in vielen anderen Ländern verboten. Verstöße dagegen werden streng sanktioniert. Meine Damen und Herren, die Folgen der genannten Probleme sind offensichtlich. Die Meinungsvielfalt wird beeinträchtigt. Wenige wirtschaftlich mächtige Personen üben einen unkontrollierbaren Einfluss auf die Politik des jeweiligen Landes aus. Der Bürger muss sich in einer Demokratie aber darauf verlassen können, dass die Medienmacher unabhängig und kritisch über das Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft berichten. Ansonsten verkommt das System zu einer Herrschaft des Stärkeren, die ihre eigenen Interessen über das Allgemeinwohl stellen. Meine Damen und Herren, das Bild, das ich hier eben beschrieben habe, ist natürlich nicht besonders positiv. Deshalb sollten wir, und das ist ja, glaube ich, auch der Zweck dieser Konferenz, sollten wir gemeinsam darüber nachdenken, was von wem getan werden kann, um die aktuelle Lage zu verbessern. Aus meiner Sicht sind zunächst die Regierungen der Länder Südosteuropas mit in der Pflicht. Jeder EU-Mitgliedstaat, aber auch jeder EU-Beitrittskandidat ist dazu verpflichtet, hat sich dazu verpflichtet, die Grundlagen einer vielfältigen und unabhängigen Medienlandschaft zu garantieren. Das liegt im ureigensten Interesse von uns allen, das ist ganz evident. Zahlreiche Probleme wie Korruption oder Mängel im Justizsystem können erst dann gelöst werden, wenn eine unabhängige Presse, wenn unabhängige Medien regelmäßig und kritisch darüber berichten. Die Rolle des Staates bei der Regulierung der Presse, Regulierung der Medien, sollte natürlich beschränkt sein. Der Staat sollte sich darauf beschränken, gewisse Grundregeln aufzustellen, um die Unabhängigkeit und die Freiheit der Medien zu schützen, wie zum Beispiel wirksame Antikartellgesetze schaffen oder Regelungen zur Herstellung von Transparenz der Eigentumsverhältnisse zu verabschieden und dann auch durchzusetzen. Wichtig ist auch ein Verbot von nicht gekennzeichneter Werbung. Lassen Sie mich die Regelungen zur Herstellung von Transparenz der Eigentumsverhältnisse an Medien kurz einmal als Beispiel herausgreifen. In Deutschland müssen Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse regelmäßig veröffentlicht und Änderungen unverzüglich bekannt gegeben werden. Dabei müssen die Verlage auch Art und Höhe der Beteiligung der einzelnen Gesellschafter offenlegen. Und außerdem müssen sie erklären, an welchen weiteren Medien der Verlag oder seine Inhaber in welcher Form genau beteiligt sind. Und so wird dann schnell klar, welche Medienunternehmen wie miteinander verbunden sind. Doch was passiert nun, wenn ein Strohmann zwar offiziell Inhaber eines bestimmten Mediums ist, aber die Geschäftspolitik in Wahrheit von ganz anderen Personen bestimmt wird? Im deutschen Wettbewerbsrecht wäre das ein Verstoß gegen die Pressegesetzgebung und je nach Lage des Falles werden dafür Geldstrafen bis 50.000 Euro fällig. Und außerdem kann ein Verstoß gegen die sogenannte Impressumspflicht durch Strohmann-Registrierung, das kann einen Wettbewerbsverstoß darstellen und kann nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb geahndet werden. Und auch hier werden dann sehr empfindliche Bußen verhängt für den Fall jeder zukünftigen weiteren Zuwiderhandlung. Ich finde, Regeln wie diese sollten auch in Südosteuropa gelten. Die Erhebung und Veröffentlichung aussagekräftiger Daten über Marktanteil in den Mediensektoren Südosteuropas, das wäre ein weiterer begrüßenswerter Schritt. Bisher, so höre ich, sind in einigen Ländern der Region Daten über Marktanteile und Auflagen nur relativ schwer zu erhalten. In Deutschland haben wir unter anderem für diese Aufgabe die sogenannte Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, die Abkürzung heißt KEK, K-E-K. Und die Aufgabe dieser Organisation ist es, über die Meinungsvielfalt im speziell Fernsehen zu wachen und dort zu große Konzentrationen zu verhindern. Und von einer zu großen Konzentration sprechen wir in Deutschland, wenn ein Unternehmen im Jahresdurchschnitt einen Marktanteil von 30% erreicht. Die Kommission prüft auch, wer hinter den jeweiligen Unternehmen steht. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, Strohmann-Registrierungen zu enttarnen und gegebenenfalls zu ahnden. Die Informationen über die Zuschaueranteile sowie die Beteiligungsverhältnisse der Sender sind für jedermann auf der Homepage dieser Kommission einsehbar. Und ich denke, für die Länder Südosteuropa könnte es durchaus interessant sein, über ein solches Modell ebenfalls nachzudenken. Meine Damen und Herren, neben dem Staat tragen natürlich die Journalisten und die jeweiligen Zivilgesellschaften eine große Verantwortung. All die genannten besorgniserregenden Zustände können nur beseitigt werden, wenn Journalisten und wenn kritische Bürger selbst aktiv werden. Ich erkenne dabei natürlich an, dass das für Journalisten nicht immer einfach ist. Wer das Familieneinkommen aus seiner journalistischen Tätigkeit bezieht, muss im Extremfall eine schwierige Entscheidung treffen. Soll er ein dubioses Spiel mitspielen oder soll er sich gegen unzulässige Pressebeeinflussungen wehren und damit seine wirtschaftliche Zukunft aufs Spiel setzen? Umso wichtiger ist es, dass kein Journalist mit dieser Entscheidung alleine gelassen wird. Wir brauchen auch in Südosteuropa ein System journalistischer Solidarität, das Journalisten vor Druck beschützt und jene kritisiert und bloßstellt, die illegitim Druck auf Journalisten ausüben. Und wir dürfen auch die Macht der Zivilgesellschaft und die Macht der Verbraucher nicht vergessen. Ich kann nur jedem Bürger empfehlen, viele unterschiedliche Medien zu nutzen und die Inhalte und die Qualität von Medien kritisch zu hinterfragen. Dabei spielen heute natürlich die Online-Medien zweifellos eine wachsende Rolle. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz auf den europäischen Aspekt des Themas Medienfreiheit eingehen. Die richtigen Lösungen für die Probleme im Mediensektor müssen letztlich auf nationaler Ebene mit Hilfe der jeweiligen Zivilgesellschaft gefunden werden. Das sagte ja bereits gestern auch der Vertreter der EU-Kommission hier. Aber die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten sollten nicht müde werden, die Lage der Medien anzusprechen und auch konkrete Beratungsangebote zu machen. Als deutscher Botschafter in einem südosteuropäischen EU-Land halte ich es auch als Zeichen meiner engen Verbundenheit mit der Region, halte ich es für meine Pflicht, auf bestehende Probleme hinzuweisen und gleichzeitig Unterstützung anzubieten. Deutschland hat in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit einer Mischung, mit einer vorsichtigen Mischung aus schwerpunktmäßig journalistischer Selbstregulierung, gekoppelt aber mit einer vorsichtigen staatlichen Regulierung gemacht. Und daher haben eine Reihe deutscher Akteure, wie zum Beispiel die deutschen politischen Stiftungen, bereits zahlreiche Foren zu Medienthemen veranstaltet und sie haben Best Practices ganz konkret auch aufgezeigt. Und besonders die Konrad-Adenauer-Stiftung engagiert sich schon seit Jahren mit ihrem länderübergreifenden Medienprogramm. Wir alle sollten gemeinsam unsere Bemühungen weiter intensivieren. Das Thema ist tatsächlich wirklich wichtig. Defizite des Mediensystems gefährden nicht nur die Entwicklung der Demokratie, sie verletzen auch unsere gemeinsamen europäischen Werte. Und zu diesen sollte jeder eine Haltung haben, die deutsche Haltung gegenüber Defiziten im Bereich der Medienfreiheit und Medienunabhängigkeit ist jedenfalls klar. Selbst wenn auch wir in Deutschland mitunter uns mit bestimmten Problemen auseinanderzusetzen haben. Zuletzt möchte ich noch auf die Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns nochmal hinweisen. Durch Ihre heutige Anwesenheit hier zeigen Sie, dass Sie sich für die Freiheit der Medien einsetzen und dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind. Ich möchte Sie ermutigen, weiterzumachen. Hören und sehen Sie nicht weg, hinterfragen Sie, halten Sie das Thema Freiheit und Unabhängigkeit der Medien auf der Agenda. Das dient der Stärkung der Demokratie, das dient der Stärkung Europas. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam weiter eine interessante Konferenz heute. Vielen Dank.